Diese Aufnahme ist Teil der Serie Smart Space Interviews. Sofern du die dazugehörige Einleitung noch nicht gehört hast, drücke jetzt am besten auf Pause, suche in deiner Podcast-Abspielumgebung den Eintrag Serie Smart Space Interviews und komm danach wieder hierher zurück.
So, wird aufgenommen. Gut. Du bist hier, gibt es eine Arbeitsbezeichnung?
Arbeitsbezeichnung, Leiter Multimedia.
Hier an der Rechnerbetriebsgruppe vom Informatikgebäude.
Informatik und Mathematik.
Was hast du eigentlich von der Ausbildung her gemacht?
Ich habe Metzger gelernt, umgesattelt auf Elektroinstallateur, dann Flugzeugelektriker, dann Ischwasser. Dann war ich da herin, habe dann weitergemacht mit Assemblerprogrammierung auf Z80, Rechnerbau, Rechnerentwicklung. Dann haben wir Pascal und C war die nächste. Da haben wir dann die Anwendungsprogramme geschrieben, damit wir Leiterplatten entflechten können und so weiter. Ja, dann hat man gesagt, macht man Multimedia, Rechnerbau ist ausgestorben und seitdem bin ich halt da drin. Zwischendurch Informatik baut, zweimal LAZ baut und jetzt schaue ich, dass das da herin nicht mehr läuft.
Was hast du denn selber so für Geräte?
Also Laptop als Arbeitsplatz und der Desktop als Datenspeicher.
Smartphone, Tablet oder was nutzt du sowas regelmäßig?
Ich habe ein normales Handy-Telefon, lese drauf keine Mails oder sonst was. Habe allerdings ein Tablet, wenn man unterwegs ist, damit man Mails lesen kann. Ja.
Unterwegs heißt dann in der U-Bahn oder daheim? Oder?
Daheim und am Flugplatz, über UTMS.
Aber Flugplatz heißt jetzt nicht irgendwie draußen mit einem Flughafen, sondern dein eigener, wo du dann
genau.
So ein bisschen Sportflieger
machst. Auf der grünen Wiese.
Wie viel arbeite ich hier? Weißt du es so grob? Also wie viele Arbeitsgruppen haben wir? 13 Lehrstühle, oder? Oder heißt das jetzt anders?
Ja, sehr gut. Mitarbeiter, genau. Wenn du jetzt 13 Lehrstühle nimmst, dann vielleicht einen Durchschnitt von 25 Personen pro Lehrstuhl. Der Bretschner wird 70 haben. Der ist natürlich ein bisschen größer. Der Westermann ist ein bisschen kleiner. Ja, aber jetzt, wenn du 25 nimmst, oder? Das mal 22 oder 23 Lehrstühle der Informatik.
So viel sind wir, ja. Stimmt, und dann haben wir die Mathematik ja auch noch.
Dann haben wir noch Mathe. Mathe wird sein, ja, sind weniger, 15 vielleicht. Ja.
Und dann auch wieder so 25 Leute im Durchschnitt ja. Wahrscheinlich.
So. Da kommst du schon hin, da kommt schon ganz
schön zusammen. Ja, sind wir fast knapp 1000 Mitarbeiter. Ja. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele Studenten, die natürlich jetzt weniger machen und nicht so lang da sind im Ding.
Ja, ja Studium halt.
Ja, aber ja. Ich meine jetzt am Tag, also in dem Metz, es ist ja auch so, es ist hier mehr los, wenn gerade Vorlesungszeit ist, weil dann hast du noch ganz viele Studenten, die halt auch noch die Hörsäle nutzen.
Ja, und sonst hast du Prüfungen, oder? Die ganzen Klausuren. Semesterferien ist nicht so wenig los, dass man sagt, Semesterferien kann man in die Hörsäle rein, kann man irgendwas anderes machen, weil wir so viele Klausuren haben.
Ja, klar, aber da. Es sind insgesamt also weniger Leute da. Also
es sind insgesamt sind weniger Leute da, aber nicht, dass man sagt, da ist wenig los. Also ja. Das war jetzt gelungen, oder?
Ja.
Weil, wie gesagt, die Prüfungen, die sind extrem viel.
Ja. Ja. Studenten, was haben wir denn aktuell? 30.000 Informatik oder wie waren denn
das? Oh, das weiß ich nicht.
Ja. Aber das kann ich mal
im Netz durchschauen.
Ja, ich weiß schon. Mhm. So, vom Gebäudeaufbau, ja genau, Mathe und Informatik in einem Gebäude.
Genau, es gibt 10 Finger, ja, dann gibt es die Magistrale und die Bibliothek.
Und das andere große Gebäude gegenüber von der Bibliothek ist sozusagen dann das Hörsaal 1.
Da gibt's genau, ja auch noch. Das Runde ist ein Hörsäle, oder? Ja. Ja. Also genau gesagt ist das Magistrale Bauteil 1, Hörsaal, also der große Hörsaal Bauteil 2, Bibliothek Hörsaal ist 3 und dann kommen die einzelnen Finger, oder?
Es gibt halt dieses zentrale Mittelgebäude, das jetzt hier Magistrale heißt.
Das Bauteil 1.
Und an das Bauteil 1 sind dann die ganzen Finger, wie nennen sie so, die wir als 3-4 Stockwerke haben, je nachdem, ob der Keller dazu zählt. Und da sind dann die jeweiligen Lehrstühle untergebracht. Es ist ja hauptsächlich so, dass das was Richtung, ja was ist denn das?
Der Nordteil ist also Informatik, der Südteil ist Info und Mathe.
Ja. Und von den Räumtypen, das meiste, was es hier gibt, sind wahrscheinlich von der Anzahl her Büros, oder?
Ja, von der Anzahl sind die meisten Büros, aber wir haben natürlich sehr viele unterschiedliche Raumtypen. Also wir haben verschiedene Büros, wir haben verschiedene Praktikaräume, wir haben verschiedene Lehrräume. Da hat jetzt das Ganze Springer, aber wird im Bereich zwischen 100 und 120 verschiedene Raumtypen sein.
Okay, je nachdem, wie viel man es dann halt irgendwie auseinander nimmt.
Ja, ja, weil ich meine, es geht ja darum, wie viele Netzwerkanschlüsse, wie viele Telefonanschlüsse ja. und so weiter. Ja, also da unterscheidet sich ein Büro. Dann habe ich natürlich ein Professor- oder Grässerszimmer mit erhöhtem Schallschutz wegen der Prüfung und so. Also das sind unheimlich viele Abstufungen, was da in der Planung drin sind.
In so einem normalen Büro sind normalerweise so 2-3 Leute, also ja, das typische Büro, wie man es hier kennt. Es gibt aber auch zum Beispiel im Finger 13, habe ich mal gesehen, so ein Großraumbüro, ist aber eher der Einzelfall hier im Gebäude, oder?
Also in der Regel hat man 9 Quadratmeter pro Nase, das schreibt die Bayerische Bauordnung fest. Und dann habe ich natürlich eben in der Regel 18 Quadratmeter 2 Personen, 27 Quadratmeter 3 Personen. Ausnahme ist leitende Tätigkeit, da gibt es 18 Quadratmeter pro Nase und für einen Professor gibt es 27.
Eine leitende Tätigkeit heißt dann so Forschungsgruppenleiter oder sowas?
Genau, das ist irgendein Gruppenleiter ja, oder in Anführungszeichen der kleine Professor in einem Lehrstuhl.
Ja, okay. Dann gibt es im Lehrstuhl meistens auch noch irgendwie so Besprechungsräume.
Also man hat in jedem Finger hat man eine Nische geschaffen mit 18 Quadratmeter, das ist ein Büro ohne Wand und ohne Türe als Abstellplatz für irgendwelche Drucker, ja, beziehungsweise dann mit einem Tisch, damit sich jemand hinhocken kann, wenn er auf jemand wartet. Und es gibt in der Magistrale, in der langen, großen Halle, gibt es kleine Glaskästen als Besprechungsräume mit vorgesetzter Nische für den Kopierer. Das ist der Unterschied. Es ist aber unterschiedlich zu den Lehrräumen, dass man jetzt ein Labor hernimmt mit 36 Quadratmetern und macht daraus einen Besprechungsraum. Ich meine, das ist ja jedem Lehrstuhlinhaber selber überlassen, wie der seine Räume einrichtet, nutzt und
so weiter. Ich finde es da auch interessant, dass das ursprünglich war das ja alles gleich. Jetzt haben sie in den Fingern drin diese Glaswände dann noch eingebaut, dass man da auch irgendwie eine Besprechung machen kann und auch mal die Tür zumachen kann, ohne dass man ständig gestört wird. Und genauso in der Mathematik habe ich gesehen, da haben sie ja teilweise diese in der Magistrale bei den Glaskästen die Wand komplett rausgesetzt, sodass diese Nische nicht mehr da ist, um da wieder mehr Fläche zu haben. Also anscheinend ist das da auch irgendwie, haben sich die Nutzer ein bisschen gegen den Architekten gewehrt, oder?
Nein, nachdem ja die Lehrstühle wesentlich mehr waren, sind wir zum Einzug. Mhm. Hat man natürlich Raum schaffen müssen. Die Planung ist damals gewesen, 1998, zu einer Zeit, wo die Informatik sehr schwache Studentenzahlen gehabt hat. Und dann hat man aus Kostengründen den Bedarf auf 80% des angemeldeten Bedarfs gedeckelt. Ja, hat dann während der Bauphase festgestellt, das reicht hinten und vorne nicht. Und dann ist ihm der 10. Finger, Bauteil 13, dazugekommen. So. Und jetzt haben wir noch mehr Lehrstühle gekriegt und dadurch haben wir jetzt die Besprechungsnischen oder die Aufenthaltsbereiche im Finger durch eine Glaswand geschlossen, hat damit 18 Quadratmeter für einen Besprechungsraum gewonnen. Während in der Magistrale gibt es bei der Mathematik, nicht bei der Informatik, einzelne Besprechungsräume, die man vergrößert hat, um die Fläche, wo früher so ein Kopierer vorgesehen war, weil man natürlich sagt, es braucht nicht jeder Finger einen eigenen Kopierer, es gelangt ja jeder zweite Finger. Dadurch hat man da nochmal 9 Quadratmeter dazu gewonnen. In welchem Verhältnis das zum Aufwand steht, ist natürlich wieder was anderes.
Ach ja. Neben dem Sprechungsraum gibt es auch noch die Seminarräume.
Der Seminarraum ist zugeordnet immer ein Seminarraum, 2 Lehrstühle, also 2 Finger haben einen 54 Quadratmeter Seminarraum. Der Seminarraum ist vom öffentlichen Bereich von der Magistrale aus begehbar, hat eine elektronische Schließung, sodass man die zu normalen Dienstzeiten offen lässt, damit die Studenten auch neue Kinder irgendwas üben oder so, wenn er nicht belegt ist. Und so ist ja auch das Gebäude geordnet. Ich habe einen Fingerbereich, der durch eine Türe abgeschlossen ist. Dahinter findet die Forschung statt, findet der ganze Lehrstuhlbetrieb statt. Und in der Magistrale, öffentlich zugänglich, sind die ganzen Lehrräume. Mhm. Seminarraum ist definiert mit 54 Quadratmeter, hat in der Regel Innen- und Außenjalousie, um beamen zu können, hat einen Beamer drin. Manche haben auch 2 Beamer drin, zum Teil auch Tafel oder Whiteboard.
Das ist dann, also wenn es Mathematik ist, dann mehr Tafel, vermute ich mal. Also so wirklich noch die schönen grauen, grünen Tafeln. Und während Informatik ist dann eher Whiteboard, oder?
Wir haben heute noch Tafel-Neuinstallationen. Ja. also in der Mathematik, die stehen auf ihre Tafeln. Es war während der Planungsphase immer der Streitpunkt, Tafel benötigt ein Waschbecken, Whiteboard benötigt kein Waschbecken, aber man hat natürlich jetzt nicht alle Seminarräume mit Waschbecken ausgestattet, aus Kostengründen natürlich, und hat gesagt, ja, ob Tafel oder nicht, ist egal. Zum Teil gibt es eben kein Waschbecken und ist trotzdem eine Tafel drin.
Aber in allen Seminarräumen, die jetzt an der Magistrale angrenzen, ist doch eigentlich auch ein Waschbecken, oder?
Nein, nicht an alle.
Okay.
Das liegt an der Leitung, an der Leitungsführung. Ja, ja. Weil manche Seminarräume nicht direkt andocken an einem Finger. Und im Fingerbereich ist ja immer der Versorgungsschacht, das heißt Heizung, Wasser, Klima und so weiter. Und wenn der Seminarraum aus welchen Gründen auch immer zwischen den Fingern wandert, also Mitte zwischen den Fingern, dann ist kein Zu- und Abwasser möglich.
Ja. Dann die nächste Stufe von Besprechungsraum ist, da haben wir hier eigentlich nur zweimal, diese Fakultätsräume, wo dann die Fakultätsratssitzungen stattfinden. Sind die nochmal größer als ein Seminarraum oder ist das einfach nur mehr quadratisch?
Der hat einen anderen Zuschnitt, der hat auch seine 56 Quadratmeter von der Fläche her, hat zwei Beamer drin, hat einen Nadelfilz drin wegen dem Trittschall, natürlich wieder Innen-Außen-Sonnenschutz, ist ein bisschen ein nobliger Raum von der Ausstattung her. Hat allerdings den Nachteil, er steht über der Klimaanlage, das heißt, man hört von der Klimaanlage auf.
Ja. Dann die nächste Stufe, wenn wir noch nicht ganz bis zum Hörsaal gehen, sind die Multimedia-Räume in der Informatik. In der Mathematik ist es dann halt Räume, bei denen man irgendwie mehrere Tafeln hat, die große Tafeln da hat. Wie unterscheiden sich die nochmal? Auch nochmal von der Fläche her größer, oder?
Also Multimedia-Raum, zum Beispiel der 8, Bauteil 8, 38, unterscheidet sich durch den Zuschnitt. Das heißt, an der großen Breite-Seite ist eine einteilige Projektionswand mit zwei Beamern und hat zusätzlich einen Regieraum, hat entsprechend die Kabelverlegung für Videokonferenzen bzw. Aufzeichnungen für B-Alpha. Das ist der einzige wirkliche Multimedia-Raum, was entsprechend ausgestattet ist. Der zweite, was wir haben, der ist im Bauteil 13, der 009A. Der hat auch eine Regie, ist aber technisch nicht so hochgerüstet, sonst dient der Projektion. Ja, und ist etwas größer. Der hat 90 Quadratmeter und der vordere hat 72.
Die von der Mathematik, die Multimedia-Räume in Anführungsstrichen, das sind einfach nur zwei große Tafeln nebeneinander. Und halt auch nochmal von der Fläche ein bisschen größer, oder?
Also da würde ich jetzt sagen, das eine sind Seminarräume und bei der Mathematik ist ein Raum ausgebaut, ein ehemaliger Seminarraum ist Multimedia-Raum und hat jetzt ein Videokonferenzsystem fest installiert, mit dem der Richter Gebert dann Konferenzen nach Berlin macht.
Okay, aber das ist dann im dritten Stockwerk, oder meinst du den?
Dritter Stock, Bauteil 10, 8 oder 10.
Okay. Ich meinte jetzt eher...
Die unteren Räume, das sind Leerräume mit 90 Quadratmeter.
Ach, Leerräume heißt da die Einteilung, okay.
Genau, die sind gerade bestuhlt, hat mit Multimedia überhaupt nichts zum tun. Der einzige Unterschied ist natürlich, 90 Quadratmeter ist so groß, damit er Audioanlage drin hat, ja, und wieder zwei Beamer. Aber sonst passiert multimedial nichts, das sind halt einfach Leerräume, ja. Genauso groß wie unsere beiden kleinen Hörsäle, das sind 90 Quadratmeter, genauso groß als wir die Räume von der Mathematik, beide zugänglich oder alle zugänglich über die Magistrale. Und die Hörsäle sind schräg bestuhlt, während der Mathematikraum kleine Tische drin hat, damit man ein Laptop oder was hinstellen kann.
Diese Lehrräume sind alle vom Erdgeschoss aus zugänglich, auch die Hörsäle, zu denen wir jetzt dann gleich kommen.
Die drei Hörsäle, was wir haben, sind rund, während die großen Vortragsräume von der Matte, also die L90, einen rechteckigen Zuschnitt haben, ebenerdig mit Tische bestuhlt. Das ist ein ganz großer Unterschied zum Hörsaal. Ja.
Dann kommen wir noch zu den Hörsälen. Die haben meistens auch wieder zwei bis drei Beamer, je nachdem, mit was fangen wir an, HS1 oder HS2 oder 3, was ist für dich einfach?
Völlig egal. Wenn wir jetzt einen HS1 nehmen, der ist natürlich entsprechend hochgerüstet. Das heißt 500er Hörsaal, schräg bestuhlt, ovale Form. Verfügt über drei Beamer, verfügt über eine Mediensteuerung mit der 8x8 Kreuzschiene, das heißt also, ich habe 8 Eingänge, ich habe 8 Ausgänge, mit drei fernsteuerbare Kameras, eine Stativkamera, ich kann da drin aufzeichnen, Live-Schnitt, ich kann Videokonferenzen fahren, ich kann Vorlesungen in andere Hörsäle übertragen, also der ist technisch hochgerüstet, verfügt über eine größere Mediensteuerung mit Touch-Display und verschiedenen Szenen, also ich kann einmal natürlich per Hand die Haustechnik wie Verdunkelung, Leinwand, so Sachen steuern, Tafeln natürlich auch. Dann habe ich eine Beleuchtungstaste, die geht ins eigene Beleuchtungsmenü, kann ich die einzelnen Lichtbänder einschalten, ausschalten, dimmen. Und dann habe ich eine Seite für die Projektion, wo ich dann die einzelnen Quellen verknüpfen kann. Ich habe also unten drei Eingänge, ich habe drei Beamer, so muss ich natürlich sagen, soll ich eine Quelle auf drei Ausgänge, auf zwei Ausgänge, drei Eingänge auf drei Ausgänge, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das wird alles entweder unten vom Referenten oder von einem zweiten Display aus der Regie gesteuert. Ja, dann habe ich noch zusätzlich eine Seite für Audio, wo ich die Summe bzw. jeden einzelnen der sechs drahtlosen Eingänge regeln kann. Wenn ich im Hauptmenü bin, kann ich natürlich ganz einfach sagen, ich will Kino, das heißt Finster, mit Beamer ein. Ich will eine Präsentation, das heißt so hell, dass der Nutzer hinten mitschreiben kann und dergleichen, also der Student, und vorn abgedunkelt mit Beamer ein. Oder ich kann sagen, ich mache einen Tafelvortrag, dann sind Beamer aus, das Licht fährt hoch, Tafelbeleuchtung schaltet ein.
Im Prinzip ist es ja so, also als ich damals so die Grundstellungsvorlesung hatte, okay, es ist wieder 3-4 Jahre her, das war noch nicht die Crestron-Steuerung, aber da war es halt oft so, dass die Vortragenden eigentlich gar keine Ahnung hatten, was die Studenten so brauchen. Also die haben dann halt zum Beispiel einfach das Licht nicht eingeschaltet in der Früh um 8.30 Uhr oder sowas und die Leute sind halt rein und haben noch die Rollos untergetan, damit den Beamer eventuell besser sehen könnte. Und die Leute sind natürlich dann, weil es so dunkel war, dann reihenweise weggeschlafen oder sowas. Wohingegen, wenn da das Licht eingewiesen wäre und die Rollos eben nicht zu, was auch gar nicht notwendig war für die Folien, die er hatte, weil war eh nur Text mehr oder weniger schwarz-weiß, dann wäre das wesentlich besser gewesen. Denkst du, sowas wird jetzt durch diese Szenen, hast du es, glaube ich, genannt,
ja,
besser, dass man sozusagen das auch alles, sondern dass nicht jeder Vortragende das selber wissen muss, was er einstellen muss, sondern dass er da einfach die Taste hat, wo er dann das hat?
Also es sind zwei Sachen. Das erste ist, es ist eine IPUS-Steuerung, eine IP- oder KNX-Gebäudesteuerung. Und der Vorläufer von der jetzigen Crestron-Mediensteuerung war eben ein Display, ein Ausschalten, Dimmen. Ich habe nur einzelne Kanäle schalten können, aber nicht verknüpfen. Und das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil, wenn ich die Kanäle verknüpfen kann, indem dass ich sage, ich baue mir eine Szenerie, was wird der Referent am öftersten brauchen, und dann wird alles vom Licht, vom Beamer, von der Verdunkelung, auch die Tafelstellung, weil wenn er beamt, kann er drauf hinauffahren, die Leinwand muss dafür runterfahren.
Ach, die steuert auch automatisch die Tafel?
Ja, das können wir alles da drauflegen, weil alles über IPUS geht,
oder? Ist es schon gemacht, oder?
Wir haben es wieder abgeklemmt, weil die dann so nervös waren und haben gesagt, jetzt fährt alles. Jetzt fahren wir momentan wieder die Leinwände,
ja,
weil es ist auch so. Es kommt der Referent, der hat seinen Vortrag im Kopf, der hat technisch überhaupt nichts am Hut.
Ja.
Und den darf ich auch nicht überfordern, weil wenn ich zu dem sage, ist alles ganz easy, drück 10 Tasten und dann bist du da, wo du willst, werde er nie finden. Es geht so weit, dass die nicht einmal finden, ob der Beamer an oder aus ist. Er schaltet den Beamer ein, dann kriegt er eine Rückmeldung am Display, Beamer ein. Aber der Beamer muss ja vorheizen, der muss ja zuerst hell werden. Dabei schaltet er dreimal den Beamer wieder aus, weil ja der Beamer nicht geht. Sowas fangen wir zum Beispiel ab, indem das am Beamer eine grüne Partyleuchte ist und wenn der Beamer Strom zirkt, schaltet sie die Partyleuchte ein, dann zieht er, der Beamer ist ein, da oben leuchtet es grün. Und dann ist der zufrieden und dann macht er weiter. Also man muss wirklich an den Nutzer denken und den nicht überfordern. Was für einen selber völlig normal ist, ist für einen Nutzer unter Umständen schwierig.
Ja. Geht ihr dann auch wirklich mal in die Hörsäle und schaut euch die Nutzer sozusagen an, wie die mit der Anlage zurechtkommen?
Ja,
oder wie kam es? Habt ihr diese Lampe von Anfang an da eingebaut gehabt oder kam das erst so im Nachhinein?
Nein, das ist halt dadurch gekommen, dass wir gesehen haben, die schalten uns den Beamer immer aus. Und wir haben ja noch was viel Lustiges gehabt. Und zwar, Die Fernbedienung geht vor der Mediensteuerung, muss ich dazu sagen, die Fernbedienung geht nicht bis zum Beamer, der ist zu weit weg. Also haben wir ein Kabel verlegt, oder? Und haben gesagt, gut, Fernbedienung ans Kabel anstecken und dann kann er einen Beamer einschalten. Damit er natürlich auch 1, 2, 3 den richtigen Beamer nimmt, haben wir einen schönen Wählschalter, schön groß zum Drehen, 1, 2, 3. Damit er weiß, wo der Schalter steht, haben wir natürlich 3 Leuchtdioden reingemacht. Hat alles wunderbar funktioniert. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine grüne, eine gelbe und eine rote Leuchtdiode verwendet für links, Mitte, rechts. Der linke Beamer hat wesentlich mehr Betriebsstunden wie der rechte. Also haben wir gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Warum? Dann haben wir die Nutzer gefragt und die gesagt, ja, der rechte Beamer geht nicht, der ist rot. Dann haben wir 3 grüne Leuchtdioden reingemacht, dann waren alle 3 Beamer grün und dann sind auch die entsprechend hergenommen worden. Ja, es ist so.
Geil, ja.
Ja,
da aber kann man, auch das sind Benutzerschnittstellen. Das muss nicht immer nur das Ding auf der Software sein, sondern es sind auch solche Kleinigkeiten. Ja? Das
sind so Kleinigkeiten.
Die Farbe der LED.
Ja, die ist rot und wenn es rot ist, dann geht er nicht. Ja, darum haben die Beamer da oben 3 grüne LEDs und wenn der grün brennt, der Beamer, dann wacht der auch 5 Minuten. Dann ist das egal, weil der ist grün, also ist er ein. Und so, wenn er die Rückmeldung nicht kriegt, hinkt er da oben auch nicht dort, da haben wir es ja ausprobiert, ja, bei unserem Beamer, weil die werden nervös, der kommt 2 Minuten bevor es umgeht und dann steckt der an und dann wird gedruckt und dann wird geschaut und wenn keine Rückmeldung kommt, funktioniert das nicht, das geht nicht.
Ja, der braucht einfach Feedback. Wobei ich glaube, die neuen Mediensteuerungen haben da ja dann, also zum Beispiel dieses, dass sie in einem Beamer ein- und ausschalten, die sperren halt einfach die Taste für 3 Minuten, wenn man einmal drauf
drückt. Ja.
Und dann läuft
so ein Ding runter. Der kann ihn gleich wieder ausschalten.
Ja.
Aber der Tipp da vorne umeinander, das ist wie auf dem Klavier.
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht müsste man dann unten irgendwie immer so, Beamer wird gerade hochgefahren, bitte warten oder sowas einbauen.
Ja, also wie gesagt, die Rückmeldung ist ganz wichtig, oder?
Ja. So, jetzt ist die Frage, machen wir die anderen 2 Hörsäle nochmal oder gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt die des einzelnen Themen
durch? Das ist gleich vorbei mit dem 2. Hörsaal, weil Hörsaal 2 und 3 sind baugleich, verfügen beide über Crestro Mediensteuerung, natürlich nicht über eine 8x8 Gerätschiene, sondern über ein zentrales DMPS, ist ja wurscht, also eine zentrale Steuereinheit, die 2 Eingänge verwalten kann, das heißt 2 Eingänge rein, 2 Beamer raus, kann ich natürlich wieder machen, ein Beamer auf 2, eine Quelle auf 2 Beamer und so weiter. Der Vorteil von der Mediensteuerung ist auch noch das, dass ich lauter Scaler habe. Das heißt, ich kann unten einfach mit Signal, was ich will, weil man ja heute an jedem Laptop andere Auflösungen hat und das macht dann die Anlage selber, dass es entsprechend gut darstellt.
Gehen wir mal die einzelnen Themenbereiche durch. Also Licht in den Hörsälen ist wahrscheinlich hauptsächlich, kann man es dimmen?
Ja. Man muss immer die Hörsaalbeleuchtung dimmen, damit ich natürlich vorn wenig Licht habe beim Referenten wegen der ganzen Beamerei, aber der Student hinten oder der Nutzer oder wie man es immer nennt, der braucht genügend Licht zum Schreiben.
Ja, oder eben, dass er eben nicht einschläft.
So. Ja, nicht einschlafen ist noch schlimmer, aber er muss ja auch mitschreiben können oder sonst was.
Ja. Dass es da Beamer gibt, die entsprechend hell viel Ansinnen haben oder so, das ist da wäre viel zu teuer im Vergleich zur Beleuchtung.
Ganz einfach. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das logisch. Wenn ich einen Beamer ausschalte, dann ist schwarz, so wie meine Leinwand jetzt im Moment ist. Also, ich kann nicht dunkler werden, als wenn ich das Licht ausschalte.
Ja.
So. Und wenn jetzt da hinten die Sonne hinscheint und ich brenne da drauf und ich kann da mit 10.000 Ansilumen draufgehen, dann kann ich nur extrem überstrahlen, dass jeder sagt, ich kriege ja schon bald einen Sonnenbrand, so leicht ist es zurück. Aber wenn er aus ist, ist die Wand wieder weiß.
Stimmt, und hell. Du brauchst einen Kontrast, ja.
Ja, ich bringe den Kontrast nicht her.
Ja.
Ja, also werde ich immer in bestimmten Bereichen abdunkeln müssen, damit ich, sage jetzt einmal, zumindest eine dunkelgraue Rückwand habe und dann ist das toll.
Ja.
Also man wird immer abdunkeln gegen die Sonne, keine Chance. Egal. Auch nicht mit dem Overhead und der Overhead, der ist wirklich hell. Ja. Der kann es auch nicht. Ja. Noch wichtig ist natürlich, dass man nicht so hohe Auflösungen wählt, weil je höher die Auflösung natürlich, umso kleiner, sage ich jetzt, das Loch in der Matrix, umso weniger Licht bringe ich durch. Und, ja. Jetzt habe ich einen ganz dünnen Strich, ein Pixel dick und das mit Full HD. Auf 30 Meter Entfernung in einem großen Hörsaal oder 25 Meter sieht niemand mehr.
Okay.
Ja. Also es muss schon auch das Pixel so groß sein, dass es auf die Entfernung nur erkennen kann.
Ja. So, jetzt überlege ich gerade, ob wir jeweils beim Raum bleiben und dann die Themen durchgehen oder ob wir, ja, wäre wahrscheinlich sinnvoll, oder ob man halt immer Licht jetzt für alle Raumtypen, die wir hatten, durchgehen. Na, nee, machen wir immer pro Raum.
Ja gut, ich meine, das Licht ist immer das Gleiche. Es ist auch der Beamer immer der Gleiche. Ob jetzt das ein Seminarraum ist, ob jetzt das ein Multimedia-Raum ist oder ob es aufgeht auf den Hörsaal. Ich muss mein Licht dimmen.
Ja.
Ja. Ich muss meinen Raum verdunkeln oder abdunkeln, muss er nicht finster sein. Ja, und sonst geht keine Präsentation.
Ja. Das heißt, bis zum Seminarraum eigentlich ist immer das Licht dimmbar zu einem gewissen Grad.
Ja.
Also ich glaube, das Tafellicht zum Beispiel in den Seminarraum ja nicht.
Das ist schaltbar.
So, und in Büros ist dann eh immer alles nur schaltbar.
Sonst sind die Seminarräume alle mit Dimmer ausgestattet. Das heißt, die hängen alle am iPus zum Beispiel.
Also hängt grundsätzlich jeder Seminarraum an, also alles, was an Magistrale ist, hängt am iP.
Genau.
Aber das einzelne Büro im Fingertief, das ist einfach nur ein Schaltstuhl, das Schalter, ist der dann.
Ganz normaler Schalter.
Ja. Und die Besprechungs- und Seminarräume, die jetzt im Finger drin sind, die hängen auch nicht am iP.
Nein.
Das ist nur die Hauptding.
Also vom Prinzip her ist so, der iP endet im Steigschacht am Beginn des Fingers und schaltet da die ganzen Jalousien. Im Finger selber ist kein iP.
Haben wir irgendwie Bewegungsmelder oder Helligkeitssensor, Präsenzmelder irgendwo hier im Gebäude verbaut, die dann automatisch das Licht regeln würden und der Nutzer das nicht ein- und ausschalten muss?
Nein, haben wir nicht. Wir haben eine Wetterstation, die den Wind misst, wegen der Jalousien. Ja, und die messen auch das Licht für die Magistrale, aber nicht im Finger beziehungsweise nicht in die Büros.
Das heißt, in der Magistrale wird es automatisch ein- und ausgeschaltet?
Genau.
Aber würdest du es jetzt zum Beispiel für einen Hörsaal oder so, na okay, da ändert sich das Ding
Ganze. Macht es keinen Sinn. Mein Hörsaal ist ja so, dass ich einen Bewegungsmelder habe. Damit kann ich registrieren, wann der Referent an sein Pult geht.
Ja.
Und dann wird ein bestimmtes Grundszenario eingestellt. Das heißt, da geht das Licht, dort Anlage wird eingeschaltet und so weiter. Hm. Was ich nicht einschalte, sind zum Beispiel Beamer, weil der könnte jetzt einen Tofi schreiben. Aber zumindest, dass er so eine Grundhelligkeit hat, damit er arbeiten kann, oder?
Ja. Für Großraumbüro, also Bauteil 13, würdest du da jetzt heutzutage sagen, okay, müssten wir eigentlich einen Präsenzmelder einbauen?
Also, ich habe das als Verbesserungsvorschlag gebracht, Bewegungsmelder einzubauen, gerade in Toiletten, in die Flure und das Gleiche. Und dann hat es geheißen, ja, wenn wir jetzt den Umbau zahlen, dann müssen wir das als Bauunterhalt zahlen. Und den Strom zahlt die TU. Ist absolut dumm, weil wir mittlerweile am Wochenende einen Wachtel durchschicken, damit er im Klo das Licht ausmacht.
Mhm.
Weil das brennt immer. Ja.
Das Licht im Klo hängt nicht am
Eben. An gar nichts, das ist ein normaler Schalter.
Ja. Oder?
Und ich meine, irgendeiner geht rein und das brennt. Ja. Und das waren natürlich Sachen für Bewegungsmelder. Im Interimshörsaal drin ist das realisiert.
Mhm.
Da sind nur Bewegungsmelder, das heißt, da kannst du gar kein Licht einschalten, du gehst rein und das brennt und wenn du rausgehst, ein paar Minuten später schaltest du aus.
Ja. Das Interimshörsaalgebäude sind zwei Hörsäle, die sozusagen jetzt erst vor kurzem, vor 2-3 Jahren, oder?
Genau, die werden jetzt 3 Jahre oder was
auch immer.
Das war eben der Doppeljahrgang.
Neu gebaut wurden, die halt direkt neben und dem Gebäude hier stehen.
Genau. Und aber das sind reine Hörsaalgebäude. Also
ja.
Sind zwei Hörsäle drin, ein 400er und ein 300er, mit wieder entsprechender Medientechnik und entsprechender Steuerung, wie bei uns der Hörsaal 2 oder 3.
Ja. Ich schon mal ein bisschen, gerade so was mit Bewegungsmelder und so weiter, das ist da schon eher umgesetzt als ja.
Ja, ist das einzig Sinnvolle, weil ich meine, wir schalten ja jetzt bei uns im Flur in der Nacht so ein Durchgangslicht. Ab 7 Uhr schalten wir dann die volle Beleuchtung. Wenn es hell wird, schalten wir wieder auf 2/3. Aber das ist ja Unfug, weil wenn keiner da ist, wenn keiner durchläuft, brauche ich kein Licht, oder?
Ja.
Und ja, auf 3 Ebenen.
Das heißt, bei euch
im Flur, Finger.
Bei euch im Flur meinst du jetzt hier in
FMI.
Also
FMI
generell.
Generell.
Das hängt dann doch wieder noch am EIB.
Ja, ich sage ja, vorne am Steigschacht.
Okay.
Da endet der EIB und da sind auch die Lampen drauf, oder?
Okay, das heißt, die Flurbeleuchtung ist wirklich
auch wieder am... Die hängt am EIB,
ja. Ah, okay, ja, dann verstehe ich das. Gut.
Da kann man natürlich dementsprechend eingreifen, wenn man sowas hernimmt, indem dass ich irgendwo einen Bewegungsmelder setze und sagt, gut, wenn der durchläuft, schaltet er ein und wenn sich keiner mehr bewegt, schaltet er wieder aus.
Ja. Ne? Und das, was du jetzt gerade mit den Mitteln meintest, TU ist damit ist die Gesamtverwaltung oder
genau,
gemeint.
Die Unkosten vom Verbrauchsmaterial zahlt die TU aus dem allgemeinen Topf,
ja.
Und Bauunterhalt des Bauamt.
Und das muss dann die Fakultät also zahlen? Nein, oder?
Nein, Bauunterhalt. So, muss ich weiter ausholen. Also die Gebäude selber, die baut der Innenminister, ja, und stellt dann Forschungs- und Kultusminister zur Verfügung. Wir sind also die Nutzer, aber die Besitzer ist Innenministerium. Mhm. So. Und der eine baut es und der hält es und der andere benutzt es. Also das Verbrauchsmaterial zahlt jemand anders, als wir die Erstellungskosten oder die Bauunterhaltskosten.
Oder halt auch Umbauten und so weiter.
Ja, genau. Also wenn jetzt mir irgendwas umbauen dürfen, was jetzt die Informatik will, dann zahlt es die Informatik. Und wenn es was Allgemeines ist, weil es beim Dach reinringt oder neue Feuerleiter braucht und so weiter, dann ist das wieder Sache vom Bauamt.
Und das heißt, das ist dann das staatliche Bauamt, das sozusagen unter dem Innenministerium wieder
organisatorisch ist. Staatliches Bauamt in den zwei.
Und das ist halt komplizierter als ja mit denen zu reden.
Ja, es sind halt zwar nur Interessensachen, oder?
Ja, aber deswegen ändert sich dann sozusagen dann eigentlich auch kaum was.
Da ändert sich nichts.
Ja. Mhm. Heizung.
Heizung ist Fernwärme vom Heizkraftwerk. Wir erzeugen im Heizkraftwerk Strom und mit der Abwärme heizen wir die Gebäude. Wir heizen unsere Gebäude nicht mit Abwärme von der Klimaanlage. Ja. Der Unterschied ist der, vom Heizkraftwerk bekommt man einen Heißdampf oder heißes Wasser mit 120 Grad. Mhm. Ja, und von der Klimaanlage kriege ich maximal 58 Grad. So. Zuerst einmal schon der Wärmeunterschied, oder? Was ich da Energie drin habe. Und wenn ich jetzt die 58 Grad aus meinem Keller nur 300 Meter weit durchs Gebäude schicke, dann kommen wir hinten 25 Grad raus. Damit kann ich nicht heizen.
Ja.
Also nehme ich natürlich lieber den Heißdampf her, oder? Und der geht bei uns ins Gebäude, geht dann durch einen Wärmetauscher, erzeugt warm Wasser. Ja. Und das warme Wasser fließt durch die Heizkörper sind alle Thermostat gerillt. Es findet eine Gesamtregelung statt nach Außentemperatur. Das heißt also, die Vorlauftemperatur wird geregelt durch die Außentemperatur.
Das heißt, die 120 Grad heißes Wasser heißt dann?
Ja, genau, wird runtergesetzt auf 70, 80, irgend sowas. Mhm. Ja, und dann wird da über Mischventil vor Rücklaufmischung wird dementsprechend eingespeist, die nach Außentemperatur. Ich sage jetzt, wenn es draußen 0 Grad hat, dann fährt der mit 50 Grad rein und wenn es draußen minus 10 Grad hat, fährt er mit 55 Grad rein und so weiter. Ja.
Und Ventile, das sind einfach so Bimetall-Dinger, genau, die dann die Nutzer entsprechend einstellen können.
Genau, normale Heimer-Thermoventile, oder? Und da kann jeder Nutzer einstellen, wie er will.
Ja.
Die öffentlichen sind allerdings blockiert. Die haben einen Schramm drin und die sind blockiert, weil sonst drehen die alle auf 5 auf. Ja. Auch in die Seminarräume sind sie blockiert, damit die Klimaanlage eingeschaltet wird und dann nebenbei noch eingeheizt wird. Das war
ja, gegenseitig
dann ein bisschen
das Tollste.
Dumm. Ja.
Gibt es eine Nachtabsenkung?
Ja, und auch eine Woche nicht Absenkung. Ja.
Wer legt da fest, wie das gesteuert wird? Hat der Pförtner vorne eine GLT, wo er das einsteuert? Nein. Oder?
Der Pförtner selber hat gar nichts. Der Pförtner ist nicht in der Lage, die GLT zu bedienen oder sowas. Ja, der kriegt, wenn überhaupt, Alarmmeldungen, aber die kriegt er bei uns auch nicht. Sondern das ist so, dass das ja die Firma Caverion macht. Facility Management, der kauft die TU ein, weil die TU hat ja selber eine technische Betriebsabteilung, die aber nicht so groß ist, dass die ganzen Gebäude betreibt, sondern darum haben wir einen Betreiber. Und die haben natürlich auch Notdienste und dergleichen. Also wenn da irgendwelche Grenzwerte auftreten, wird der entsprechende Techniker verständigt und der kommt dann raus und schaut, was los ist.
Ja.
Und die stellen auch das ein, wann abgesenkt wird und wann wieder hochgefahren wird und so weiter.
Okay, und die haben dann sozusagen auch das Know-how, weil sie sich nicht nur um das MI-Gebäude kümmern, sondern auch um ganz viele andere Gebäude hier.
Ja, Maschinenwesen, Medizintechnik, also das sind auf mehrere Gebäude.
Aber die werden ja auch noch andere Gebäude als außer TU-Gebäude
machen. Ja, sowieso, aber bei uns haben sie schon eine ganze Menge, oder?
Also hier in Garching vor allem.
Mhm.
Machen die das bei Fernsteuerung oder müssen die dann immer herkommen und das entsprechend einstellen? Oder?
Ja, er kriegt bloß eine Fehlermeldung. Also wenn er jetzt heute in irgendein Grenzwerk reinläuft, kriegt er entsprechende, je nachdem was für Gewerk das ist, kriegt er SMS oder und dann fährt er los.
Und dann hat er hier irgendwo ein Büro?
Ja, und die haben ein Büro natürlich und da laufen die ganzen Meldungen auf.
Und da kann er das
dann anschauen. Und da kann er das abhaben, oder? Wobei das natürlich so ist, wenn heute Kälteausfall ist oder Klimaanlageausfall.
Ja, dann muss er meistens auch was reparieren, ja.
Ja, klar, da geht es richtig los, oder?
Ja. Das heißt, die Temperatur in den Büros ist nur durch Außending gesteuert und natürlich so ein bisschen durch das Ventil.
Die Generalsteuerung ist von außen oder über Außentemperatur und die Individualsteuerung ist im Zimmer über den Heimer-Thermokopf.
So, und dann gibt es aber jetzt noch eine weitere Individualstellung über die Klimaanlage, oder? In den Seminarräumen zumindest.
So, Klimaanlage ist wieder was anderes. Klimaanlage gibt es nur da, wo entsprechende Wärmelasten anfallen. Das heißt also in Seminarräumen, weil wir damals bei der Planung gesagt haben, Seminarraum ist immer mit Rechner. Weil sie müssen das begründen. Ich kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt da 5 kW Kühlleistung haben, weil das da vielleicht zu warm wird. Sonst das wird ja alles, muss ja überall Begründung geschrieben werden, festgelegt werden. Deswegen auch die vielen Raumtypen, ja. Und da ist es so, dass das keine Klimatisierung ist, sondern das ist eine Kühlung. Das heißt, Umluftkühlgeräte in der Decke, die mit Kaltwasser aus dem Keller versorgt werden.
Das heißt, da ist eine Tiefenbohrung oder wie kommt das?
Kaltwasser aus dem Keller heißt, wir haben 500 Kubikmeter Pufferspeicher unter der Magistrale. Die wird entweder über stille Kühlung, also bei unter 6 Grad Celsius Außentemperatur, nur durch Umwälzen über die Kühltürme auf dem Dach runtergefahren oder gespeichert oder sonst durch 3 Kompressoren a 350 Kilowatt Leistung, die dann eben,
eben
als Kälteaggregat entsprechende Temperaturen herstellen, oder?
Und sagen die, das Kühler, wie nennt sich das Gerät dann im Seminarraum?
Umluftkühler.
Der Umluftkühler, okay, drückt dann einfach per Leitung sozusagen das kalte Wasser und dann.
Umluftkühler kann man sich vorstellen wie der Kühler vom Auto, oder? Ja. Das kaltes Wasser rein, Luft durch und hinten warmes Wasser raus.
Und da ist noch ein Ventilator dran oder sowas, der dann
Luft
durchzieht.
Ja, genau.
Die Dinger können aber auch heizen, oder?
Nein.
Interessant. Ich dachte, die.
Die werden mit 12, 18 Grad versorgt, das heißt also 12 Grad Vorlauf, 18 Grad maximaler Rücklauf. Und ja. Klar, und wenn ein Heim die Kälteanforderung hat, macht er ein Magnetventil auf, fließt das kalte Wasser da durch, was durch eine Pumpe im Keller gespeist wird, oder? Und fertig. Da ist kein anderes Wasser drauf.
Und die Thermostate, die haben doch dieses minus 3 und
genau.
Plus 3.
Der Standard ist 21,5 Grad. Den hat irgendjemand so festgelegt, das ist die Wohlfühltemperatur. Und mit dem kann man also praktisch die Temperatur minus 3 Grad absenken, beziehungsweise plus 3 Grad erhöhen. Und so lange läuft er halt, bis er das erreicht, wenn er auf Automatik steht. Und wenn ich den auf 1, 2, 3 stelle, das sind die Stufen von dem Lüfter, und dann lüftet der halt dementsprechend.
Und dann gibt es auch nochmal diese Taste,
ja,
das die heißt, dann rot blinkt oder so.
Ja. Da gibt er das an die GLT weiter, da kann ich praktisch die Kälteanforderung machen, weil es ist ja ein Magnetventil drin, was er erst aufmacht, wenn er sagt, er will kalt, oder? Und das kann ich da damit auslösen. Dann macht das sofort und wartet nicht, weil er der nicht alle 10 Sekunden die Temperatur abfragt, sondern alle 5 Minuten oder irgendwas.
Okay.
Und dann kann ich sagen, so, ich will.
Ja. Und der Thermostat, der steuert nur das Umluftkühlgerät?
Ja.
Aber nicht die Heizung sozusagen.
Nein, das ist völlig separat. Das heißt, das Umluftkühlgerät wird durch diese Temperatur, was an diesem Thermometer liegt, gesteuert. Ja.
Und wenn du sagst, der redet mit der GLT, ist das dann auch wieder EEB oder?
Nein, das ist kein EEB, das ist ein eigener Bus. Weiß ich jetzt nicht, was für einer das ist.
Okay, aber das heißt, die Thermostate sind erstmal mit der Umluftkühlgerät verbunden.
Genau, und
das
Umluftkühlgerät wieder mit der GLT.
Über den eigenen Bus.
Und sagt jetzt über den eigenen Bus und sagt dann, sagt GLT, ich brauche Kälte oder wie auch immer. Und
bringt ihr dann her.
Und der kann ihn natürlich abfragen, ob der läuft oder ob er Störung hat.
Klar. Lüftung haben wir eigentlich nur, so richtig aktiv Lüftung haben wir nur oder in den Hörsälen oder auch in den Seminarräumen in der Magistratur?
Lüftung haben wir in alle Räume, wo sich mehrere Personen aufhalten.
Und mehrere, das heißt über 10.
Besprechungsraum oder sowas, ja. Also wer da herinnet oder da ist jetzt eine Lüftung da. Ja, weil das ein Schulungsraum ist für die RBG und der ist halt mit dem entsprechend Leib belegt. Und frag mich nicht auswendig, wie viel Kubik das du umwälzen musst pro Nase, die was da herin
hat. Ja, gibt es einfach einen Wert.
Da gibt es einen Wert und fertig.
Ja. Weil es natürlich auch nur bei denen, die damals, als das Gebäude gebaut wurde, auch schon als Besprechungsraum ausgelegt war.
Ja, immer.
Ja.
Die Räume sind so ausgerüstet, wie es damals festgelegt worden sind und sonst ist eigentlich nicht viel nachgerüstet worden. Ja. Wir haben im Keller natürlich wesentlich mehr Kühlleistung gebraucht, weil es war ja damals so, von der Planung her, die Rechner werden immer leistungsfähiger, das heißt, jeder hat seine Werkstation am Arbeitsplatz und der Lehrstuhlinhaber hat vielleicht einen Plattenserver in seinem Lehrstuhl. Mhm. Ja, war halt damals die Idee. Durch das hat jeder Finger vorne einen Serverraum, 9 Quadratmeter mit 3 KB Kühlleistung. Und das war eben der Plattenserver gewesen, oder? Und alles andere passiert mehr oder weniger in den Büros. Ich habe nicht ganz geklappt, darum hat man dann unten versucht, Kühlleistung in die Räume zu bringen, indem dass man sagt, man hat da 1000 Modem drin. Ja, damals war ja ein Modem nur mit 1200 Baud und so weiter, wo die ihre Aufgaben holen und abliefern, und dann hat man da die Kühlleistung hochgefahren, damit man überhaupt die Zentrale hat. Ja.
Also zentral im Keller sozusagen.
Damit ich die Kühlleistung einfach habe, ja. Oder? Ja, und dann haben wir noch die Erweiterung vorgesehen und haben gesagt, okay, die dritte Kältemaschine, muss der Sockel dafür da sein, muss oben das Kühlwerk da sein und die Leitungsführung und das Zeug. Und das haben wir praktisch mit dem Einzug nachgerüstet, ja, weil es einfach nicht gelangt, weil man mittlerweile halt entsprechende Serverräume im Keller hat. Und da hast du pro Raum problemlos 50, 60 Kilowatt Kühlleistung.
Mhm. Ja. Und das hängt dann auch ganz normal in der GLT mit drin
sozusagen? Das hängt alles an der GLT,
ja. Also die muss dann gleichzeitig sozusagen den Serverraum und die Büros hier steuern?
Das macht die, das ist ja klar. Was wir zusätzlich haben als Eigenschutz, wir haben überall Thermometer drin, die dann E-Mails absenden, wenn Grenzwerte überschritten werden.
Im Serverraum jetzt?
Oder? An die Klimaanlagen, an wichtigen Punkten, also an der USV, an die Serverräume, Netzwerkzentrale und so weiter.
Verschattung hatten wir die ganze Zeit schon hauptsächlich Jalousien hier, eigentlich überall, oder?
Außenjalousien? Wir haben Außenjalousie und innen haben wir die Vertiso. Und zwar deswegen, weil wir nicht mehr als 10 Meter Sekunden keine Jalousien gefunden haben, was das aushält. 10 Meter Sekunden, 36 Stundenkilometer. Und das ist nicht besonders früh und ich kann heute in keinen Seminarraum irgendeinen Vortrag halten, wenn es draußen Föhn hat.
Deswegen, heißt, wen, ja, der die Jalousie dann genau hin und her dingen würde, ja.
Nein, die fahrt ja hoch, oder? Sonst wird sie ja zerstört.
Ja.
Ja, also bei 10 Meter Sekunden fahrt es hoch. Ich hocke in der prallen Sonne und sollte am Vortrag halten, geht nicht, oder? Okay. Durch das haben wir einen Innenblendschutz, die Vertiso.
Das sind dann so
Lamellen.
Lamellen, die man die innen sozusagen nach gefahren werden, und dann kann man sie noch ein bisschen drehen, je nachdem, genau, wie man es braucht.
Innenlamellenblendschutz,
ja. Und an sich macht es nur Sinn, das eine oder das andere zu benutzen.
Das ist klar, wenn die Außenjalousie vorhanden ist, mache ich die Außere zu, weil dann kriege ich ja auch keine Wärme rein.
Ja.
Weil ich die Wärme draußen, oder?
Ich glaube nicht, dass alle Nutzer das auch so wirklich kapieren. Ja. Die sind dann eigentlich in den Seminarräumen auch immer elektrisch gesteuert, die Innenjalousien sozusagen.
Die sind elektrisch gesteuert, allerdings lokal gesteuert. Also ja, das heißt, der hat da irgendwann einen Taster und das geht halt dann auf.
Ja. Und ansonsten in den kleineren Büros, da ist es halt per Hand.
Ja, ja.
Genau. Die Außenjalousien hängen, wie gesagt, an KNX dran, ja, und werden dann halt, wenn Wind geht, dann hochgezogen, damit sie eben nicht kaputt, genau, gehen. Ja. Und ansonsten die Taster, die dann in den Büros sind, mit denen man die Außenjalousien stellen kann, sind die wieder, hängen die direkt am Motor? Oder?
Die hängen direkt am Motor.
Okay.
Weil die Jalousien ja nur gebäudeweis geschalten werden können. Also das heißt, das ist jetzt nicht jeder einzeln ansteuerbar über KNX,
ja,
sonst einfach die ganze Reihe.
Das heißt, da ist dann immer noch so ein lokales Steuerungsgerät, das einmal zentrale, genau, Befehl bekommt und dann halt nochmal den lokalen hat.
Mhm.
Okay. Was haben wir denn als nächstes? Ja, es gibt eine Winterstation, das hatten wir ja vorhin schon. Zentrale GLT gibt es. Ja, der nächste Block ist AV, beziehungsweise Unterhaltungselektronik. Hat man eigentlich auch schon, wie gesagt,
wir Hörsaal,
haben Hörsaal, Beamer. Mhm. Wir haben in einzelnen Besperrungsräumen irgendwelche Bildschirme für Videokonferenzen oder um Präsentationen zu zeigen.
Das ist fahrbar, ja.
Wir haben in Projektionsräumen, in den ganzen Seminarräumen überall Beamer hängen, meistens einen. Einzelfällen auch zwei. Die sind ja auch per Netzwerk angeschlossen.
Ja.
Ja, aber sie werden momentan in der Praxis eigentlich hauptsächlich über die Familien und dann die im
Raum. Sie werden nur über das Netzwerk überwacht. Das heißt, die melden sich bei mir, wenn der Filter zu ist, wenn die Lampe alt wird, wie auch immer.
Ja.
Und alles andere erfolgt direkt über Kabel. Das heißt, wenn über LAN-Kabel, dann über Umsetzer HDMI auf LAN und LAN auf HDMI.
Ja, das ist aber dann nur ein Cut-Kabel. Also das
also
ist kein Netzwerk, was darauf gefahren wird.
Nein, kein Netzwerk.
Ja. Ja. Und Ein- und Ausschalten im Seminarraum läuft einfach über die Fernbedienung.
Ja, einfach Fernbedienung. Ja.
Würde es da aus deiner Sicht auch Sinn machen, dass man da so eine Mini-Crestron-Steuerung hinmacht, oder reduziert sich das einfach nicht, weil zu teuer oder sonst, genau, irgendwas?
das ist einfach zu teuer.
Ja.
Wir haben für die Fakultätsräume haben wir von Balko, haben wir da ein Übertragungssystem drin, das heißt USB auf Funk, Funk auf HDMI zum Beamer. Tolle Sache. Ja, steckt man seinen Laptop an, sagt, aha, ich habe einen USB-Stick, sagst ja, und dann kannst du da drahtlos deinen Bildschirm übertragen. Können mehrere Leute machen, also das ist wirklich schön, aber das System kostet mich fast 2000 Euro.
Ja.
Und das kann ich halt nicht in Seminarraum nicht machen.
Klar.
Das ist uninteressant.
Aber zum Beispiel der Beamer haben ja teilweise auch WLAN mit drin.
Ja.
Das wird aber in der Praxis nicht wirklich häufig genutzt,
nein, oder? Nein, wird gar nicht genutzt.
Weil es zu kompliziert ist, den Rechner einzurichten oder wissen es die Leute einfach nicht?
Das
oder?
Ist das Problem. Wenn ich heint auf meinen Rechner was installieren muss, um zu präsentieren, macht niemand.
Mhm.
Das macht der Techniker zum Probieren, aber das macht nicht der Nutzer.
Der Endnutzer sozusagen.
Ja. Der Vortragende, der steckt nur sein Ding an, sein USB oder sein VGA oder sein HDMI, mehr nicht. Aber der will auf seinen Rechner nichts installiert haben.
Mhm.
Und natürlich dann das Nächste, du musst dich damit beschäftigen, weil wenn ich mich jetzt über WLAN auf meinen Beamer einloggen tue, muss ich natürlich wissen, dass da eine Nummer angezeigt wird, die Nummer muss ich eingeben, damit natürlich nicht der Nachbar auch noch zuschaut und. Also ich muss mich damit beschäftigen.
Ja.
Ja, und das tut niemand.
Mhm.
Der Sticker muss passen und alles andere interessiert nicht. Nein, das ist einfach so.
Ja.
Ja.
Gut, Bildschirme hatten wir gerade schon. Mhm. So, Audio-Hardware, ja, es gibt Lautsprecher in den Hörsälen und in den anderen größeren Räumen, genau. Haben wir gesagt, meistens auch mit Mikros und so weiter. Wobei es in den größeren Räumen dann oft auch gar nicht, da brauchst du eigentlich das Mikro dann oft gar nicht, nur wenn du halt eine Aufzeichnung machst oder sowas.
Ja, gut, wenn es kleine Räume sind, eben nur für Aufzeichnung, ja. Da macht es keinen Sinn. Und ja, ne.
So, dann nächster Block ist Kommunikation, das heißt, es gibt in jedem Raum eigentlich ein Telefon.
Ja.
Die Türsprechanlage ist auch übers Telefon gelöst. Da ist ein.
Achso, ja.
So, da ruft es eigentlich an, wenn man da auf die. Da gibt es einfach ein Sekretariat dann meistens.
Gibt's oder? Einen Kurzwahlknopf, geht normal auf Sekretärin.
Ja. Und dann kann man das einfach per Telefon dann öffnen, den Türöffner, wenn er denn, während dann nicht Arbeitszeiten sozusagen aufhören muss.
Genau. Also der Angerufene kann mit null Raute oder den Türöffner betätigen. Wo es nicht geht, von einer Tür zur anderen telefonieren und da aufmachen.
Inzwischen.
Weil die Raute-Taste abgeklemmt ist.
Okay, das ist eine sehr pragmatische Lösung. Ansonsten, es gibt wahrscheinlich irgendwelche E-Mail-Verteiler für die einzelnen Lehrstühle und für die Gesamtmitarbeiter.
Ja, sowieso.
Und da wird halt dann angekündigt, wenn sich irgendwas ändert, wenn man ins Gebäude nicht reinkommt, wenn eine Stromausschaltung da ist, sonst irgendwas. Und dann wir Informatikgebäude sind, gibt es wahrscheinlich noch alles mögliche andere irgendwie so Ding, aber eigentlich Hauptkommunikation ist E-Mail.
Ja, klar.
Ja. Dann Anwesenheit. Also es gibt eine Zeiterfassung. Jeder Mitarbeiter muss ja, wenn er hier ins Gebäude reinkommt, mit seiner...
Jeder Angestellte. Nicht die wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Aber die machen es trotzdem irgendwie für Zeiterfassung, oder?
Nein, die unterliegen nicht der Zeiterfassung.
Okay.
Nur die Angestellten, also Arbeiter und Angestellte, ist natürlich der selbe Chip, ob Zeiterfassung oder elektronische Schließung, ist klar.
Mhm.
Elektronische Schließung in die öffentlich zugänglichen Räume wie Seminarräume, Labors, Fingereingangstüren, das ist alles elektronisch.
Okay, interessant, dass ich dann wusste gar nicht, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter da gar nicht erfasst werden über das Ding.
Ja.
Ja, ich habe da noch für Anwesenheit noch gemeinsame Kalender dran stehen. Gibt es so Urlaubskalender, die wirklich benutzt werden? Aber wie macht ihr das hier lokal in der RBG?
Genau, in der RBG haben wir einen Google-Kalender.
Ja.
Das ist das eine. Also jetzt in der Multimedia zur Arbeitsabstimmung, wo ja drinsteht, wann wir was übertragen, aufzeichnen, ja wie auch immer denke. Ja. Und das andere ist ein JavaScript, wo die Sekretärin eindruckt, wer wann krank ist, Urlaub hat und das Gleiche. Ist aber nur für die Gruppenleiter zugänglich, weil ja deswegen am Datenschutz ja nicht jeder sehen darf, ob der Kollege krank ist oder Urlaub hat.
Okay, aber man weiß dann, also wisst ihr, habt ihr einen Kalender, wo drin steht, der ist an der Ding irgendwo nicht vor Ort im Büro? Das habt ihr schon.
Aber intern, oder?
Ja, aber es ist nicht irgendwie, man weiß, es ist nicht gebäudeübergreifend. Oder
nein, so. Nein, nein.
Weil, also die Idee, warum ich da halt frage, ist, ob man sowas dann auch Versteuerung nimmt. Weißt, wenn ich halt im Kalender drinstehen habe, ist eh niemand da, dann muss ich auch die Heizung für den
Genau. gar nicht hochfahren. Genau, ja, das war ja also, das Nächste, oder? Wo man sagt, man verknüpft ja. sowas miteinander.
Ja. ja. Gut, ja, der nächste Block ist Security. Gibt es hier eine Einbruchmeldeanlage?
Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Sicherheitsbereiche. Also Sicherheitsbereich ist zum Beispiel ein Regieraum mit Bewegungsmelder, mit Kamera, Glasbruchsensor und auch eigene Schließung. Das heißt, der muss den scharfschalten mit dem eigenen Schlüssel und dann ist die Hütte zu. Etwas einfacher ist die Informatikhalle. Die hat also nicht eine eigene Schließung, wo die aktiviert wird, sondern da geht es über Glasbruchsensor und über Kamera. Also ich kann sagen, okay, der Raum muss verschlossen sein, dann darf keine Bewegung mehr stattfinden.
Ja.
Oder ich sage, der Raum muss nicht verschlossen sein, darf aber kein Glasbruch stattfinden, oder?
Ja.
ja.
Also das
sind die Abstufungen, oder?
Ja, okay.
Weil ja in der Informatikhalle habe ich ja bis auf Nacht um 12 dort Leiter drin umeinander laufen, oder?
Ja.
Da kann ich mit Bewegungsmelder im Endeffekt nicht arbeiten.
Ja.
Während in der Regie, wo ich sage, von bis ist zu, ja, da geht es dann über Bewegung und über Glasbruch.
Und da geht es einfach darum, dass nicht jemand einsteigt und die Technik mehr nimmt sozusagen.
Genau. Ja.
Kameras?
Ja, es ist die Informatikhalle, also da die beiden Räume, dann ist ein Teil der Bibliothek, weil wegen Vandalismus die öffentlich zugänglichen Räume und alle Eingänge.
Mhm. Die nehmen dann auch auf sozusagen, aber da haben dann nur ein sehr begrenzter Personenkreis Zugriff.
Das geht auf einen Digitalrekorder im Keller und nur mit Personalrat und was weiß ich. Also das ist ganz kompliziert, wenn man da was will.
Fensterkontakte, ich habe, sind teilweise auch.
Ja, Fensterkontakte, ne? Türkontakte und so weiter, je nachdem, was ich überwache.
Sind die jetzt für die Überwachung oder ist es auch wieder so, dass die Heizung, also dass das Klimagerät dann ausgeht?
Nur Alarm. Einbruchmeldeanlage.
Okay. Rauchmelder?
Ja, ja, klar. Ganze Menge.
Also jeder Raum hat da einen.
Nein, es kommt auf die Raumgröße und auf die Raumnutzung drauf.
Okay. Und das geht dann direkt zur Feuerwehr sozusagen?
Das geht dann zur Feuerwehr.
Die weiß dann direkt, in welchem Raum?
Brandmeldeanlage.
Ja. Ja. Geht dann eigentlich, wenn hier jetzt nachts ein Alarm losgeht, dann automatisch das Licht an oder sowas?
Also wenn es einen Feueralarm gibt, geht das Licht an über einen Eibus. Die Aufzüge fahren in den Erdgeschoss und machen auf. Mhm. Ja, und natürlich die Feuerwehr kommt. Ja, ist klar.
Okay. Zugangskontrolle, ja, hatten wir ja gerade schon. Es gibt dann ein Seminar um diese Schließer, es gibt an den Fingern diese RFID-Kartenleser. Außen, wenn man erstmal ins Gebäude reinkommt, muss man, glaube ich, einen Code eingeben oder so.
Da ist mittlerweile 24 Stunden das Gebäude auf, weil man für Studenten eben die Zugangsmöglichkeit schafft. Aber es wäre Zugang mit Chip und PIN.
Mhm. Ja, das ist am Wochenende, musst du ja klingeln und dann musst du halt sagen, ja.
Da ist mittlerweile ja auf.
Ja. Okay, also sonst war es halt immer so, der Pförtner muss dann einmal auf
den
drücken oder genau. sowas. Diese Leser für die Türen, diese RFID-Leser, die haben ja nochmal eine komplett eigene Karte, obwohl eigentlich inzwischen seit jeder Gebäudenutzer, egal ob Student oder Mitarbeiter, eh nochmal so eine Chipkarte für Mensa und was weiß ich noch alles hat. Wäre es da aus deiner Sicht sinnvoll, dass man das alles auf eins Ding machen würde, auch die Zeiterfassung und so? Oder ist das einfach organisatorisch so viel aufwendiger oder gibt es irgendeinen anderen Grund, dass man das getrennt haben möchte?
Ich war 2000 im Arbeitskreis Dienst elektronischer Dienstausweis Schließsysteme. Es war nicht möglich, aus Datenschutzgründen oder sonstigen Gründen einen Dienstausweis einzuführen, der auch zum Schließen, Zutrittskontrolle, Arbeitszeiterfassung eingeführt wurde. Also der Arbeitskreis wurde wieder aufgelöst. Seit eineinhalb Jahren probiere ich das Ganze über einen Dienstausweis, dass man da über Legicleaser ein Schließsystem einführt, damit ich mit dem Dienstausweis auch bestimmte Räume betreten kann. Der Hintergrund ist der, unsere jetzige Schließzutrittsanlage ist veraltet, kostet viel Geld und die müsste man erneuern. Es gibt einen Arbeitskreis angesiedelt bei der Hochschulleitung, Mehrwertdienste vom Dienstausweis, was dazu führt, dass der Dienstausweis während der Ausgabe geändert wurde. Das heißt, es ist ein anderer Chip drauf und alle Datensegmente sind zugeschrieben, vollgeschrieben mit irgendwelchen Informationen, um zu verhindern, dass man den für andere Zwecke außer für Automatenseits beziehungsweise als Dienstausweis verwendet.
Das bestehende Schließsystem ist ja kein Bussystem, sondern da geht ja von jeder einzelnen Tür zu einem zentralen Punkt, wo dann irgendein Rechner steht, genau, der mit nichts anders verbunden ist.
Wie mit dem Türöffner.
Wie dem Türöffner, weil eigentlich wünscht man sich halt auch, dass man das auch noch mit den anderen Systemen wieder koppeln kann.
Klar.
Das heißt, die Lösung, die du jetzt machen möchtest, ist ja parallel dazu sozusagen so elektrische Zylinder, die dann auch wieder direkt mit der Karte kommen, um es dann auch flexibler einsetzbar, genau, zu haben.
Entweder elektronische Beschläge, elektronische Zylinder, aber eben mit einem einheitlichen Identifizierungsträger. Weil man muss ja das so überlegen, ich habe jetzt eine Karte, selbst wenn mir die bloß 3 oder 4 Euro kostet, und das für jeden Studenten oder für jeden Mitarbeiter, was das für Kosten sind, weil ich 2 Identifizierungsträger brauche.
Ja.
Zumindest doppelte. Und einen Dienstausweis hat er sowieso. Und die Schließung ist wirklich bei anderen Fakultäten heiß begehrt, weil die alle das Problem haben. Das ist ja jetzt nicht bloß die Informatik und Mathematik, ja, dass man eben mit dem Dienstausweis Kopien abrechnet, Drucke bezahlt, also eben der Mehrwertdienst und natürlich auch Schließberechtigungen vergibt. Bei der Chemie für Einkäufe, Identifizierung bei Chemieeinkäufen. Also es gibt da viele Sachen, was aber momentan ja von...
Ja, das ist wieder ein politisches Problem.
Nein, ist nicht einmal politisch, das ist ein persönliches Problem, weil da halt jemand dort sitzt, der nichts davon hält, sagen wir es mal vorsichtig sagen.
Ja. Weil an sich, also ja, man könnte ja auch genauso noch mit wieder eine Anwesenheit oder so, wenn jemand vorne die Tür aufmacht, dann mache ich halt das Licht ein oder sorgt dafür, dass die Heizung dann doch irgendwie an ist oder sonst irgendwas machen könnte.
Es geht immer um die Identifizierung der Person und was ich dann damit mache, eben ob ich Kopien abrechne, Drucke abrechne, Zeit erfasse, Licht schalte, wie auch immer, aber ich muss nicht irgendwie identifizieren.
So, nächstes Block ist Zähler und Energie. Ich denke, wir zählen hier nicht Wasser und Gas. Heizung ist ja eh. Gas haben wir wahrscheinlich hier gar nicht, oder?
Gas haben wir nicht, sofern man vom Propangas für die Physik absieht, aber das ist ja Flaschengas.
Ja.
Und wir können jeden Finger, haben wir Stromzähler drin, also wir können jeden Finger erfassen, was aber eigentlich nur ein statistischer Wert ist, weil es wird da nicht abgerechnet.
Wird das, können wir die Zähler elektronisch auslesen? Oder sind das irgendwie ganz normal, ganz
klassisch? Das weiß ich jetzt nicht, aber es sind, sage ich jetzt, wie so ein HI-Zähleinschübe, die jeweils bei den Einspeisungen hängen. Ob da eine Schnittstelle dort ist, weiß ich nicht. Hm.
Ja. Strommäßig ist es ja eh so, es läuft in einem Finger immer so, ist es in jedem Raum ein eigener Sicherungskasten, dreiphasig?
Also, wir haben zuerst einmal im normalen Gebäude an der Türe Schalter, Putzsteckdose, im Flur Putzsteckdosen und so weiter, die gehen ja zentral vor in den Elektroraum am Anfang vom Finger.
Okay.
Ja. Dann haben wir in unsere Brüstungskanäle in jedem Raum eine eigene kleine Unterverteilung beim 18 Quadratmeter Raum, eine Sicherung. Ja, wenn es größer werden, sind es halt mehrer. Ich werde von vorn angefahren vom Elektroraum und da hängen mehrere Räume auf einem Kabel. Drehstrom ist nur im Serverraum verfügbar. Ja.
Der ist dann extra angefahren, sozusagen.
Der ist extra angefahren,
und ansonsten sind die kleine Unterverteilung dann halt für die Steckdosen da.
Das ist halt dann nur für die Steckdosen im Brüstungskanal.
Ja. Und was halt da rausgefahren ist. Also es gibt dann manchmal auch diese Zwischenwände, die sozusagen parallel auf dem Brüstungskanal stehen, sind die dann nochmal eigen angefahren?
Die sind eigen zugefahren. Alles, was in der Gipskartonwand ist, ist vorne abgesichert.
Ah ja.
Sind auch als Putzsteckdosen deklariert.
Okay. Ah, okay. Interessant.
Die kehren zum Staubsauger-Ustecker oder so.
Ja, ne, es gibt wirklich auch manchmal in diesen Querwänden
nochmal Steckdosen. Ja, aber die kommen ja nicht da raus.
Ja, okay, das heißt, wenn die dann ausfallen, dann muss man tatsächlich vorlaufen.
Da muss man vor der Sicherung wieder nicht
haben. Ja, beziehungsweise halt Bescheid sagen, weil wahrscheinlich kommt man als normaler Mitarbeiter da gar nicht
rein. Da passt der Schlüssel nicht.
Ja. Wasser, ja, wie gesagt, es wird da alles zentral abgerechnet, genauso wie Heizung, deswegen braucht man keine extra Heizungszähler oder sowas. Ja, Energiequellen, Solarstrom und oder Energiespeicher hat man wahrscheinlich auch nicht. Das ist eher für so Haushalte interessant und dafür ist halt dieses Ding. Gut, UI. Im Hörsaal haben wir dieses Keston Touch-Panel. Mhm. Ich glaube, beim Pförtner ist auch so ein Tableau drin mit lauter einzelnen Taster für die Beleuchtung in der Magistrale oder sowas.
Das ist kein Touchpanel bei dem, sonst der hat da drin auch mehr einen Monitor, wo er die Schranke überwacht, oder? Da, wo er auf die Schranke sieht, und dann hat er einen Monitor mehrfach unterteilt für die Videoüberwachungsanlage.
Ich dachte, hinter...
Hinter ihm hat er lauter Taster. Da ist bloß ein Anzeigedisplay drin, aber...
Nee, ich dachte, so ein Tableau, also so eine Metallplatte, wo dann einzelne Taster anzeigen,
genau,
ja, wo dann das Licht in der Magistrale, genau, ein- und ausschalten kann.
Das ist hinter ihm da an der Wand.
Und das ist nur die Magistrale sozusagen,
genau,
bessere Lichtschalter sozusagen, weil sonst wüsste man nicht, welcher was,
ja,
ist. Ja. Ansonsten, ja, also wir haben im Nebenraum irgendwie Lichtschalter und Taster.
Das ist alles ganz normal klassisch.
Oder? Teilweise direkt, teilweise wahrscheinlich auch EB vorne, oder? Oder gehen die auch?
Nein, das ist ja bloß der Flur ist EB, oder?
Ach, die Seminarräume selber auch nicht?
Das, nein,
nicht. Das ist auch wieder nur lokal?
Das ist lokal, ja. Die kannst von außen nicht steuern.
Ja.
Also bloß innen, oder?
Okay. Das heißt, die Flure und so weiter, da gibt es eine Zeitsteuerung, die das dann ein- und ausschalten. Ja. Ja, wir hatten ja vorhin auch schon mit dem, dass man auch jede dritte Lampe oder jede zweite Lampe
dann ansteuern kann. Ja.
Das heißt, okay, das Zentral ist alles nur Flur, da hat er diese Taste, haben wir gesagt. Die Creston-Anlage haben wir eigentlich schon drüber. Ja, was gibt es denn für andere Interfaces, die oder wo Nutzer was steuern können oder wo du was steuern kannst, die du so benutzt? Also hast du irgendwie am Rechner noch irgendeine Software oder irgendjemand anders?
Ja, wie gesagt, da kann ich nicht eingreifen, oder? GLT ist Johnson Control. Kann der Nutzer oder mir jetzt auch nicht eingreifen.
Der Endnutzer, oder? Sondern halt nur der
Ding. Nur der Caverion, oder?
Ja.
Das ist klar, das passiert alles bei denen. Also Gebäudebetrieb ist der Facility Manager, oder? Und Medientechnik sind jetzt wir. Also da berühren wir uns praktisch an.
Am
iPod im Hörsaal.
Ja. Ja. Aber ihr könnt euch jetzt schon von eurem Büro aus in Hörsaal irgendwas steuern, wenn da gerade irgendwas nicht geht oder mal das zuschauen,
was da los ist. Die Crestron, oder? Man, die Crestron kann ja natürlich fernsteuern.
Ja.
Aber die hat nichts mit Gebäudebetrieb zu tun.
Ja. Bist du mit der Crestron-Software zufrieden oder ist das auch noch ein bisschen, also hättest du erst lieber ein Ding, wo alles zentral sehen würde oder für eure Beamer, wenn da der Filter austauschen muss?
Ja gut, da kriege ich ja, das sind jetzt verschiedene Sachen. Die hängen ja nicht an der Crestron, sondern der Beamer hängt nur am Rechner, am Netz,
ja,
und schickt dann an meinen Rechner E-Mail oder an meinen Account.
Das heißt, der Beamer schickt direkt eine E-Mail?
Der Beamer schickt direkt eine E-Mail. Da ist nichts dazwischen, ist ganz normales Rechnernetz, oder?
Ja.
Während bei der Crestron ist es ja so, dass ich mich über die IP auf die Anlage einwähle, dann die gleiche Oberfläche habe.
Das heißt, das ist eine Windows-Software, die du dann wirklich starten musst, wo, genau, dann die
selben
Buttons hast, so...
Schaut genauso aus.
Ja.
Und dann kann ich natürlich da eingreifen oder dann kann da steuern. Aber das, wie gesagt, das ist ganz was anderes als der Gebäudebetrieb. Ja. Auch wenn ich das Licht im Hörsaal schalten kann, hat aber nichts mit dem Gebäudebetrieb zum tun, sonst mit der Mediensteuerung.
Ja. Wo siehst du da Verbesserungsbedarf? Bist du mit der Crestron-Steuerung zufrieden?
Da bin ich zufrieden, das funktioniert. Ja. Gut, man hat immer Anlaufschwierigkeiten, bis das so programmiert ist.
Ja.
Und es fallen ja immer wieder neue Funktionen ein, aber das hat sich jetzt ganz gut eingepegelt. Ja.
Könnt ihr die Änderungen in der Zwischenzeit selber machen oder muss da jedes Mal die Firma, von der er es gekauft hat, wieder kommen?
Der Andreas hat dann einen Programmierkurs gemacht drauf, dass er, sage ich jetzt einmal, die einfachen Sachen ändern kann.
Ja. Ansonsten, okay, wir hatten Verbesserungsbedarf insgesamt. Ja, wir haben gesagt, Bewegungsmelder fürs WC oder so wäre ganz nett, ist aber eben... wieder politisch oder organisatorisch nicht so einfach
umzusetzen. Ja, aber das waren so Sachen, wo man einfach sagt, da kann ich Energie sparen, oder?
Ja.
Ja, weil das einfach sinnlos Strom verbraucht.
Das sehe ich halt auch so ein bisschen als Grundproblem hier, so dass in dem Moment, wo es nicht selber zahlst und nicht mal selber die Zahlen siehst.
Ist immer so, oder?
Dann kümmerst du nicht mehr darum, dass es entsprechend Spaß hat. Ja, aber.
Am Wochenende laufen alle Monitor und daheim wird der Fernseher ausgeschaltet mit der Steckerleiste, damit er nicht auf Standby läuft, oder?
Ja. Ja, da fehlt so ein bisschen der Anreiz hier.
Ja.
Fändest du es cool, wenn du jetzt auf deinem Rechner ein gemeinsames Interface hast, mit dem du alles steuern kannst, und dass du jetzt nicht immer alles getrennt öffnen musst, was du so machen möchtest?
Gut, also wenn ich jetzt von der Crestron ausgehe, also von Hörsaalsteuerungen, ist das natürlich sehr praktisch, wenn ich neige und sage, ich bin im Hörsaal 1. weil ich habe ja überall die gleiche Oberfläche, damit der Nutzer ja nicht verwirrt wird. Ja.
Dass er, wenn er einen Hörsaal kennt, dann auch die anderen.
Dass er alle anderen auch kennt. Dass er immer zumindest so weit ist, dass er einen Ton einschalten kann, das Licht brennt und der Beamer geht. Ja. Also das ist überall gleich und das schafft er.
Ja.
Und da ist natürlich meine Augen einfacher oder sicherer, wenn ich sage, das ist das Fenster Hörsaal 1. Weil wenn ich jetzt da drei Fenster habe und ich klicke auf den verkehrten, das meine ich ja.
Nee, an sich ist ja das gestern schon so ein bisschen das gemeinsame Interface, das man haben möchte. Also dass derselben Ding auch den Beamer und die Audioanlage
hören kann. Eben.
Und nicht mehr wie früher, wo es dann da drüben muss jedes einzelne Licht ein- und ausschalten und hier hast du noch die Fernbedienung, wo du den Beamer einschalten musst.
Das brauche ich nicht mehr, oder? Und wie gesagt, da habe ich halt dann für einen Raum habe ich meine Oberfläche und mein Fenster und da kann ich arbeiten und wenn ich mache ich das Fenster zu. Und macht den nächsten auf, damit man das ja nicht verwechselt, weil wie gesagt, sonst erwischt ihn Vergehren.
Denkst du, es wäre sinnvoll, sowas auch in günstiger für die Seminarräume zu haben, dass du da auch irgendwie eine Webseite hättest, wo die Leute sich dann auch diese Szenen, wie man es im großen Hörsaal haben, irgendwie einstellen kann mit Jalousie, sonst irgendwas, Jalousielicht?
Also im Seminarraum, der ist einfach überschaubar. Da steht er ja am Lichtschalter und so, das geht ganz gut. Das, was mir eher fehlt, nicht die Raumsteuerung, sondern die Steuerung von meinem Beamer. Das heißt, damit ich unten anstecken kann, egal welches Signal, und der scalt mir das, damit das oben richtig rauskommt. Aber da bin ich momentan zwischen 500 und 800 Euro dabei. Und das ist zu teuer, oder? Ja.
Für so ein Interface an deinem Rechner oder an deinem Tablet, würdest du da persönlich, wenn du sowas benutzen würdest, eher so eine Baumstruktur bevorzugen oder möchtest du da einen Gebäudeplan haben?
Also Gebäudeplan ist auf jeden Fall übersichtlicher.
Weil du dann, auch wenn du das System noch nicht kennst, das
genau,
dann ein paar findest?
Da findest du, oder?
Und würdest dich dann eher, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss irgendwas regelmäßig ein- und ausschalten, also regelmäßig ist es... Nicht zeitmäßig, sondern du musst es regelmäßig benutzen. Würde ich dich dann mit Gebäudeplan eher nerven oder würdest du dann so ein Menü bevorzugen, wo du dich einfach durchklickst, weil du eh schon genau weißt, wo es ist?
Ja gut, wenn ich genau weiß, was ich will, dann will ich meine Function F irgendwas.
Ja. Schnell Zugriff.
Wie im Zeichenprogramm. Wenn ich das hängt Intus habe, dann geht das gut, bloß nur über Befehlstasten, oder?
Ja.
Und vorher gehe ich durch 10 Roll-Up-Menüs und da und da und da, ist immer schwierig zu sagen. Wenn ich das Ding beherrsche, brauche ich nicht einmal mehr eine grafische Oberfläche, weil da weiß ich ja, da kann ich es tippen auch, oder?
Ja, stimmt.
Aber von der Übersichtlichkeit her, wir haben im Parkring vorhin das Problem gehabt mit Türöffner und da wollten die Haufen Geld. Also haben wir...
Also was für Türöffner?
Die oberen, wo man oben in Ding reingeht oder ins Gebäude, also vom Flur in die Räume der Informatik oder Mathematik. Okay. Oder? Und da wollten die ein Haufen Geld dafür haben. Dann haben wir gesagt, okay, da holen wir uns jetzt ein Webrelais, sage ich jetzt einmal. Ja, und dann steuern wir das 3 Sekunden an und fertig. Und da haben wir auch einen Plan dafür. Und dann klickst du im Gebäude auf diese Türe, wo der reinkommen soll. Mhm. Und dann macht er die auf.
Das heißt, wenn jemand zu einem Seminarraum möchte?
Dann ruft er irgendjemand an und wenn der die Seiten aufhat, klickt er da drauf und macht ihm die Tür auf. Und wenn ich jetzt da hinschreibe, Eingang Ost, Bauteil 5, dritter Stock, weiß niemand. Aber im Plan siehst du sofort, wo du bist, oder?
Gut, Motivation für die Änderung haben wir ja vorhin schon gesagt. Also Änderungen sind schwierig umzusetzen hier in dem Kontext. Mhm. Aber es wäre Energiesparen sozusagen bei den Toiletten. Und so. Und
war eigentlich der Hauptgrund oder den, wo man am ehesten aufführen kann, weil wenn mir Heinz sagt, das ist für Nutzer bequem, wie hat da Motivation der Nutzer, aber nicht der Chef. Ja, also und wenn ich zum Chef sage, pass auf, das spart da Geld und damit können wir uns hervortun, weil wir jetzt endlich da eine Möglichkeit gefunden haben, ist vielleicht leichter.
Du meintest ja vorhin, es gibt für jeden Finger einzeln einen Zähler. Mhm. Denkst du, das würde funktionieren, wenn die Leute im Finger sehen würden, wie viel Strom sie verbrauchen und wenn sie dann gegenseitig fingerweise unterbieten würden, wer jetzt weniger Strom verbraucht oder so?
Unterbieten nicht, aber damit die Leute überhaupt einmal wissen, was die für Kosten verursachen. Ja. Vielleicht schaltet der eine oder andere dann doch sein Gerät aus, wenn er mal sieht, was da Strom verbraucht wird. Also interessant war es sicherlich, ob es was bringt, weiß ich nicht, aber vielleicht denkt der eine oder andere noch.
Was könntest du dir da so vorstellen, dass einmal im Monat eine E-Mail über die Mitarbeiterliste geht, wo dann steht, die Finger haben jetzt so viel Zeug verbraucht jeweils?
Ja gut, man kann ja im Endeffekt am Mitarbeiter einen Link schicken und, oder eine Mail schicken, wo der Link drauf ist und der, was neugierig ist, klickt dann schon und sieht dann, ah, der 5er war besser wie der 7er und der 9er war noch besser oder sowas. Ja. Muss halt übersichtlich dargestellt sein, damit es einfach mit einem Blick sieht. Ja. Zahlen ist keiner.
So, angenommen, du könntest jetzt alles automatisieren, so, oder alles wäre jetzt über so ein einheitliches System Zugriff ist und du könntest so Regeln schreiben. Also, wenn so und so viele Leute da sind, dann Heizung hochfahren oder sonst irgendwas. Würdest du sowas persönlich lieber als in der Programmiersprache machen oder hättest du irgendwie so einen grafischen Editor, wo du so einzelne Boxen hast, die du dann mit so virtuellen Kabeln miteinander verbindest? Was denkst du, wäre da mächtiger? Was wäre dir persönlich lieber?
Also ich persönlich würde es in C programmieren, weil mir das am besten liegt, oder in Pascal, aber das bringt ja nichts. Also grafisch mit Kästchen finde ich am übersichtlichsten. Für jemanden, der was jetzt gar nichts mit der Programmiersprache am Hut hat, oder?
Ja.
Ist wahrscheinlich besser wie ein Klartext, auch wenn es dem jetzt eine hohe Sprache gibt, wo sie wie mit Basic oder was leichter tat. Aber das erfordert logisches Denken und dergleichen. Und so sagt er halt, die Funktion kommt in den Raum und die macht dann das, oder?
Ja.
Also grafisch kann ich mir besser vorstellen.
Was war eigentlich dein erster Job hier in der TU? So, war es da auch schon, gab es da eine Rechnerbetriebsgruppe schon oder war das?
Ja, doch, das war Rechnerbetriebsgruppe. Entwicklung eines Büroarbeitsplatzes. Und das war natürlich extrem interessant insofern, weil logisches Denken ist kein Problem. Also wenn ich heim so eine Sache habe, wie jetzt da mit den Abakus oder was, das denke ich mir aus. Das funktioniert. Und das hilft dann natürlich auch mit anderen Sachen einfach weiter. Drum.
Okay, dann danke für die lange Zeit. Ich rühre mich dann einfach nochmal, wenn das Ding soweit ist.
Gut.